Die Weltbank hat vor kurzem einen Bericht vorgelegt, der beweist, dass die Mosambikaner heute viel, viel ärmer sind, als sie das vor 10 oder 20 Jahren waren. Ich glaube, in ganz Deutschland kommen wir nicht auf so viele Grundschüler, wie in Mosambik jedes Jahr eingeschult werden müssen. Aber es gibt gar nicht mehr Lehrer.
Protests will be harder and harder.
Die Frelimo mit ihrem neuen jungen Präsidenten steht jetzt unter Druck zu liefern, hat aber eben gar kein Geld. Vielleicht gemeinsam mal überlegen, wie kann man das demokratisieren und wirtschaftlich entwickeln. Das Potenzial ist da.
Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
55 Countries feiert Folge 55. Herzlich willkommen und danke fürs Reinhören. In dieser Folge schauen wir auf ein Land, das hier bisher noch fast gar nicht aufgetaucht ist. Mosambik. Und Gründe, über dieses Land zu sprechen, gibt es viele. Mosambik ist von der Fläche mehr als zweimal so groß wie Deutschland und mit mehr als 30 Millionen EinwohnerInnen auch in Sachen Bevölkerung eines der größeren Länder in Afrika. In den Nachrichten aber taucht Mosambik eher selten auf. Und wenn, dann auch eher mit negativen Schlagzeilen. Vielleicht habt ihr vom Terror im Norden des Landes in der Region Cabo Delgado gehört. Oder von den Zyklonen, die Mosambik und die Menschen dort fast jedes Jahr treffen und für Zerstörung und Dutzende Tote sorgen. Und auch über den Jahreswechsel tauchte Mosambik mal wieder in den Nachrichtenmedien auf. Bei den Wahlen in Oktober erklärte sich die seit der Unabhängigkeit regierende Partei Frelimo erneut zum Sieger. Doch die Opposition erkannte das Ergebnis nicht an. Es gab zahlreiche Indizien für Wahlbetrug, es kam zu Protesten auf der Straße, Unruhen und Polizeigewalt. Mehrere hundert Menschen sind in Mosambik deshalb gestorben, die meisten durch Schüsse von Sicherheitskräften. Neuer Präsident ist nun Daniel Chapo, der mit 48 Jahren noch ein recht junger Politiker ist. An ihm ist es nun, Reformen in der Partei Frelimo und in ganz Mosambik einzuleiten. Daher ist die etwas provokante Frage dieser Folge: Gelingt in Mosambik Stabilität durch Wahlbetrug? Mit dem Gast dieser Folge wollte ich eigentlich schon seit Beginn dieses Podcasts unbedingt mal sprechen. Stefan Ehlert ist Journalist und inzwischen Korrespondent für die ARD in Marokkos Hauptstadt Rabat. Davor aber hat er viele Jahre in Mosambik gelebt, ist also ein echter Experte für das Land. Hallo Stefan, willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass wir endlich jetzt hier mal sprechen können.
Ja, willkommen Julian. Wir haben schon seit 2 Jahren drüber geredet. Wir hatten schon öfter Gelegenheiten gehabt. Aber dieses ist auch ein sehr guter Tag, am Tag nach der Vereidigung des neuen mosambikanischen Präsidenten über die Lage im Land zu sprechen. Da freue ich mich drauf.
Ja, es ist längst überfällig. Du warst sehr, sehr lange in Mosambik unterwegs als Reporter. Erzähl mal, was macht dieses Land für dich aus?
Das ist einfach ein Traum, die weiche Luft in der Hauptstadt Maputo, der Blick auf den glitzernden Indischen Ozean, das Seafood, das man essen kann, die Menschen, mit denen man Portugiesisch lernen kann, was mich wirklich über die 5 Jahre und bis heute begleitet hat und dadurch auch bis heute einen engen Kontakt bildet, eigentlich nach Mosambik, weil mein Sprachlehrer dort sitzt, mit dem ich jede Woche über Skype oder über Zoom oder andere Methoden spreche. Wir sind im engen Austausch, natürlich auch noch mit anderen Freunden. Ja, ich habe letztens mit Navid Kermani zu tun gehabt, der für sein neues Buch auch Ostafrika bereist hat und eben auch Mosambik. Und der kam wieder, der war da sogar mit seiner Tochter unterwegs und meinte, so ein freundliches Land hätte er noch nie erlebt. Und ich dachte immer, wenn ich das sage, ist das ein Klischee, dass die keine Schimpfwörter benutzen, aber genauso war es. Und ich finde, das färbt ein bisschen ab auf die eigene Stimmung, wenn die Menschen trotz größter Probleme und auch existenzieller Probleme nicht so miesepetrig sind und also nicht mal Sch sagen oder sowas oder du Mistkerl, das gibt's nicht. Ich habe aber gehört, in Mosambik sei es wirklich auch eine Ausnahme und zum Beispiel in Portugal nicht ganz so freundlich. Aber das war ja einfach eine tolle Zeit, einfach weil das Land auch wirklich wunderschön ist. Und wenn man Strand mag und meine Familie und ich, wir gehören dazu denen, die Strand mögen, dann gibt es kein besseres Land, würde ich sagen.
Okay, also eine dringende Reiseempfehlung, wobei es wahrscheinlich gerade ja eher eine Reisewarnung gibt, weil die politische Lage jetzt gerade ja doch sehr angespannt ist. Kannst du uns mal auf den neuesten Stand bringen oder für die Leute, die die Lage dort nicht so ganz verfolgen? Was ist in den letzten Wochen und Monaten in Mosambik passiert? Warum sind die Leute so vermehrt auf die Straße gegangen?
Also eine Reisewarnung gab es auch vorher schon, nämlich für die nördlichste Provinz Cabo Delgado. Deswegen wollten wir immer ja schon mal über das Land sprechen, denn das ist ein Riesenterrorproblem. Das darf man auch so nennen, islamistischer Terror. Und da hat sich auch der Islamische Staat draufgesetzt und nennt Mosambik sogar eine eigene Provinz. Aber das spielt sich alles in Cabo Delgado im Norden ab. Immerhin mit 1 Million Flüchtlinge, einer der größten humanitären Krisen Afrikas, über die kein Mensch eigentlich jemals berichtet. Warum ist Mosambik zurzeit in der Presse, wenn es denn überhaupt mal drin steht? Weil es Wahlen gab. Am 9. Oktober gab es Wahlen. Immer in den 9er- und den 4er-Jahren, alle 5 Jahre gibt es also Wahlen, seit 1994, seit dem Ende des Bürgerkriegs. Und seit Mitte der 70er-Jahre regiert dort eine Partei, nämlich die Frelimo, die Befreiungsfront Mosambiks, die den Unabhängigkeitskrieg gegen die Portugiesen gewonnen hat und seitdem dieses Land beherrscht. Und die Wahlen, die sind schon immer mehr oder weniger demokratisch verlaufen, aber ich war schon 2019 da bei den Wahlen und die wurden also sehr krass gefälscht. Unter anderem wurden in einer Provinz, die der Frelimo sehr nahe steht, wo sie immer besonders viele Stimmen gewinnt, da wurden einfach mal 300.000 Wähler erfunden. So, diesmal war die Zahl der Wähler, die es eigentlich gar nicht gibt, man nennt die auch Geisterwähler, lag bei über 1 Million. Also 900.000, davon geht man ziemlich sicher aus, die waren erfunden worden. Und das war ein deutliches Beispiel, dass die Frelimo wusste, es wird eng und sie will nichts anbrennen lassen. Und dann greift man zu diesen Tricks, man registriert weniger Wähler in den Gebieten, in denen die Opposition stark ist und man registriert möglichst viele da, wo man selber stark ist. Und dann kann man am Wahltag selber auch noch vieles machen, nämlich die eigenen Anhänger losschicken, mehrfach wählen oder die Wahlurnen schon mal vorher präparieren mit Stimmzetteln für die eigene Partei. Aber was man auch tun kann, ist, wenn das nämlich alles schief geht, und das ist wohl schief gegangen, die Protokolle fälschen bzw. sie verschwinden lassen. Warum wissen wir, dass die Opposition sehr stark gewesen sein könnte dieses Mal? Weil der Mann, der gesagt hat, er hätte die Wahlen eigentlich gewonnen, Venancio Mondlane, der hatte also bei der Kommunalwahl vorletztes Jahr, 2023, wohl in der Hauptstadt Maputo gewonnen. Und das konnte er nachweisen, weil er sehr genau die Protokolle abfotografiert hatte oder aufbewahrt hatte, als sie dann fertig waren. Er konnte also vor Gericht tatsächlich in einigen Städten erwirken, dass das oberste Gericht das Wahlergebnis für die Kommunalwahl nochmal korrigierte. Natürlich nicht in Maputo, die Hauptstadt wollte die Frelimo dann doch nicht abgeben. Also Venancio Mondlane wurde nicht Bürgermeister. Aber wir wissen, dass er in den Großstädten ganz gute Chancen hatte. Wir wissen, dass er also in Maputo sogar in Gebieten, wo eigentlich Frelimo-Mitglieder und auch führende Mitglieder wohnen, dass da nicht die Hälfte der Leute für die Frelimo gestimmt haben. Das wissen wir einfach, weil das aus den Wahlberichten, aus den Wahllokalen kolportiert wurde. Was wir nicht wissen, ist, ob er die Wahl gewonnen hat, weil sie eben dann so gefälscht wurde und die Protokolle verschwunden sind, dass wir keinen Nachweis mehr darüber haben. Das oberste Gericht hat dann das Wahlergebnis massiv korrigiert, aber natürlich nicht so, dass Venancio Mondlane, der Oppositionskandidat, gewonnen hätte, sondern doch so, dass die Frelimo weiter an der Macht bleibt mit einer Zweidrittelmehrheit. Die bleibt ihr bewahrt. Aber die Zahl der Sitze, die oppositionelle Podemos-Partei, Podemos heißt die Zahl der Sitze verdoppeln konnte. Die haben also 43 Sitze im Parlament. Das ist ein ganz erklecklicher Anteil, weit mehr als die bisherigen Oppositionsparteien Renamo und MDM. Und die sind auch ins Parlament eingezogen, während Venancio Mondlane bis heute zu Protesten, Demonstrationen und Streiks aufgerufen hat und ja auch lange Zeit, weil er sich mit dem Tode bedroht fühlte, das Land verlassen hatte. Jetzt im Moment ist er aber zurück.
Und wie erklärst du dir das, wenn es jetzt schon so lange eigentlich Wahlbetrug in Mosambik gab, dass gerade jetzt in diesem Jahr zu diesen Wahlen oder zu den Wahlen im vergangenen Jahr, dass jetzt die Proteste so hochkochen? Also man sieht ja wirklich, dass wahnsinnig viele Leute auf die Straße gehen, dass andererseits ja auch die Polizeigewalt extrem ist. In Kenia haben wir ja auch schon so Proteste gesehen mit starker Polizeigewalt. Also siehst du da auch gerade, dass die Jugend noch protestfreudiger ist, dass sie sich wehren wollen gegen diese Einparteienlandschaft?
Ja, man muss die Länder differenzieren. Also die Jugendproteste, die werden immer angeführt. Es stimmt, dass Venancio Mondlane auf dem Klavier der sozialen Medien sehr viel effektiver spielt als die Frelimo. Aber man muss dazu sagen, die Mehrheit in Mosambik hat kein Smartphone und kein internettaugliches Handy. Deswegen ist das etwas, was sich auf die Ballungsräume beschränkt. Und ich würde sagen, es hat auch den Mittelstand, es hat durchaus auch Ältere, es hat auch die Eliten ergriffen, diese Proteststimmung. Und die hat in Mosambik eine eigene Ursache. Das eine ist der Frust über diese ewig regierende Frelimo. Die Analysten, auch wenn sie wohlmeinend sind, eigentlich nicht mehr anders bezeichnen können als ein Verein zur Selbstbereicherung. Diese Partei hat zwei Ziele. Das eine ist, an der Macht zu bleiben, und das zweite Ziel ist, sich möglichst nicht spalten zu lassen. Was kommt noch dazu? Die Weltbank hat vor kurzem einen Bericht vorgelegt, der beweist, dass die Mosambikaner heute viel, viel ärmer sind, als sie das vor 10 oder 20 Jahren waren. Da spielt ein riesen Korruptionsskandal rein. Die Regierung hat Anfang des vergangenen Jahrzehnts 2 Milliarden Euro an Krediten aufgenommen in betrügerischer Art und Weise. Hunderte Millionen Euro sind verschwunden. Und sehr viel Geld, ich würde mal sagen, zig Millionen Euro, und das wissen wir auch, weil es gerichtlich dokumentiert ist, verschwanden in den Taschen derer, die diese Geschäfte eingestiehlt hatten. Also ein Riesenskandal. Mosambik hat daraufhin keine Kredite mehr bekommen von den internationalen Gebern. Mosambik ist bis heute überschuldet und kriegt auch keine Kredite mehr von öffentlichen Gebern. IWF und Weltbank haben inzwischen wieder welche ausgezahlt. Aber eigentlich muss der Staat sich auf dem privaten Markt versorgen. Und da sind dann die Zinsen so hoch. Wenn du überschuldet bist, ist das Risiko hoch. Und dann sind die Kosten hoch. Wer muss das alles tragen? Zum Beispiel die Staatsbediensteten, die dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge ihr 13. Monatsgehalt nicht bekommen haben. Die Leute leben da nicht in Saus und Braus. Die brauchen dieses 13. Monatsgehalt, um zum Beispiel ihre Kinder neu einzuschulen. Und dafür den Ranzen zu kaufen und vielleicht die Schuluniformen. Das ist immer im Januar der Fall. Das Land hat ein hohes Bevölkerungswachstum. Jedes Jahr werden über 1,5 Millionen Kinder neu eingeschult, ABC-Schützen. Wir reden jetzt nicht von Grundschülern. Ich glaube, in ganz Deutschland kommen wir nicht auf so viele Grundschüler, wie in Mosambik jedes Jahr eingeschult werden müssen. Aber es gibt gar nicht mehr Lehrer. Und es gibt auch gar nicht mehr Schulen. Und das ist etwas, was in meiner Zeit dort eigentlich das Frappierendste war. Das in 5 Jahren passiert ja nicht so viel, aber das Bildungsniveau hat abgenommen. Das wurde praktisch jedes Jahr neu bewiesen. Und die Eltern waren verzweifelt und die müssen dann Nachhilfe bezahlen, damit die Kinder überhaupt mal lesen und schreiben lernen. Du hast 8-Jährige, die können ihren Namen nicht schreiben und zwei nicht zusammenzählen. So kannst du ein Land nicht entwickeln. Und das Versprechen, das die Frelimo mal gegeben hat und was sie auch bis Anfang des Jahrtausends eigentlich erfüllt hat, dass es den Menschen besser gehen wird, und zwar allen. Das hat sich ins Gegenteil verkehrt, und dafür ist verantwortlich eine kleptokratische Parteielite, und gegen die ist offenbar kein Kraut gewachsen. Ihr Kandidat ist ja gestern wieder im Amt vereidigt worden, und ich glaube, man kann jetzt davon ausgehen, dass die Proteste langsam abebben. Die Leute müssen auch irgendwie zu Brot und zu was zu essen kommen und können nicht jeden Tag produzieren.
Mich würde mal interessieren, du warst ja lange in Mosambik, aber kennst ja ganz viele andere Länder auch. Und wir sehen ja durchaus auch in vielen afrikanischen Staaten, dass dort seit der Unabhängigkeit eine Partei durchgehend regiert hat. Und man ja oft das Gefühl hat, dass dort inzwischen sehr viel Selbstbeweihräucherung, Korruption herrscht, aber wenig Konkurrenz zugelassen wird. Würdest du das auch so sehen? Und kommt vielleicht jetzt eine Zeit, wo das sich mal so langsam aufweicht oder aufweichen muss vielleicht sogar?
Ja, es ist interessant. Ich sitze ja in Nordafrika als ARD-Korrespondent heute und habe mich auch vorher schon lange damit beschäftigt. Und in Mosambik habe ich immer gesagt, wisst ihr was, euer System in Mosambik, das erinnert mich sehr an das in Algerien. Eine Befreiungsarmee, eine Befreiungsbewegung, die gewonnen hat, die auch durchaus Ehre erworben hat im Kampf mit den Kolonialisten. Und die sich jetzt aber über Jahrzehnte an die Macht klammert, eigentlich verbraucht ist, alte Leute im Rollstuhl an der Macht kleben lässt oder sie vorschiebt. Und dann gibt's vielleicht vergleichbare Länder wie meinetwegen Ruanda oder Uganda, wo ja schon Befreiungsbewegungen an der Macht waren, der Kolonialismus überwunden worden war und sich dann aber eben Leute, die das Land von Diktatoren befreit haben, wie Idi Amin oder Obote oder eben vom Völkermord befreit haben, an die Macht klammern und dort seit 30 und teilweise seit 40 Jahren dran sind, inzwischen auch in ihre 70er und ihre 80er Jahre gekommen sind. Wir denken mal an Paul Biya in Kamerun, der ist jetzt 93, ältester Staatschef der Welt. Ja, oh Gott, da warten wir mal auf die Bewegung der Jugend und auf die Veränderungen, die eintreten werden. Ich habe große Zweifel, ich habe es in Kenia mal selber erlebt, einen Generationswechsel, einen Machtwechsel. die Kenya African National Union, die Staatsgründer Kenyatta, mit ins Leben gerufen hatte. Die war an der Macht fast 40 Jahre und wurde dann tatsächlich abgewählt. Und hat sich was verbessert? Ja, die Schulbildung wurde frei für Grundschüler, das hat sich verbessert. Aber ansonsten, ja, das Land hat sich entwickelt, obwohl es keine Rohstoffe hat, das stimmt. Es gibt eine größere Mittelklasse. Aber wirklich an den Strukturen hat sich nicht viel verändert. Es ist schwierig, da in Afrika positive politische Entwicklungen wahrzunehmen. Ich würde mal sagen, es gibt sie. Mosambik war jetzt ein Beispiel. Aber ob sie zum Erfolg führen, das müssen wir mal sehen. Die Frelimo mit ihrem neuen jungen Präsidenten steht jetzt unter Druck zu liefern, hat aber eben gar kein Geld. Sie sind pleite. Wie willst du Politik machen, wenn du den Leuten nichts liefern kannst, nichts bieten kannst? Eben doch keine neuen Schule, keine neuen Lehrer. Wenn du auch keine neuen Konzepte hast, sondern seit Jahrzehnten beten sie jetzt das Lied vom Gas runter. Wir haben Gasvorräte, fördert doch Gas. Die ganze Welt weiß, dass wir in 20 Jahren das Gas nicht mehr verbrennen wollen. Und es wird auch wahrscheinlich so kommen. Der Klimawandel nimmt zu. Mosambik leidet selber am meisten darunter. Die müssen das größte Interesse daran haben, dass die Welt nicht mehr Gas verbrennt und Kohle oder sonst was. Also darüber müsste man vielleicht nochmal in einem eigenen Absatz sprechen. Über die Gesamtsituation des Landes, unabhängig von akuten Terror- oder Wahlkrisen.
Wenn wir jetzt trotzdem nochmal bei der Politik bleiben, auch wenn du jetzt nicht sonderlich optimistisch klingst, aber was glaubst du denn, wie wird es jetzt weitergehen oder wie könnte es vielleicht in eine halbwegs bessere Richtung jetzt drehen?
Also ich glaube, die Frelimo wird Veränderungsbereitschaft beweisen müssen, auch den Gebern, den internationalen, damit da wieder Geld kommt ins Land. Ohne Hilfen von außen wird es nicht gehen. Ich bin der Meinung, dass infolge des Klimawandels solche Länder wie Mosambik das auch durchaus verdient haben. Und die Menschen kann man nicht dafür bestrafen, dass die Eliten korrupt sind. Ich habe in Mosambik jedes Jahr einen Zyklon erlebt und manche waren sehr schwer mit hunderten Toten und immer zigtausenden, die jeweils ihre Felder verloren haben. Und dann hast du nichts mehr zu essen, wenn da nichts wächst. Du hast dann halt eine humanitäre Krise, gar keinen Krieg und trotzdem nichts zu essen. Da muss die Weltgemeinschaft, glaube ich, noch sehr viel stärker zusammenarbeiten, auch Krisenvorbeugung betreiben. Auch in Mosambik sind Städte bedroht, von der Landkarte zu verschwinden. Und alleine werden sie diese Probleme nicht wuppen können. Weißt du, wenn du da an einem Strand was aufbaust oder auf einem Landstrich und dann kommt wieder ein Zyklon, dann fängst du von vorne an. Wie soll ein Land sich entwickeln, wenn einmal im Jahr die Dinge hinweggeschwemmt werden, zusätzlich eben zu der unfähigen oder korrupten politischen Elite? Sie brauchen neue Konzepte. Sie werden Konzepte entwickeln müssen, die ein bisschen über diese Gasförderung hinausgehen, die sich einfach, das sind Investitionsprojekte in Höhe von zig Milliarden Dollar und auch zig Milliarden Euro, die da in der Luft schweben, die aber einfach sich nicht realisieren und schon seit vielen Jahren nicht umgesetzt werden, diese Investitionen. Und dafür gibt es viele Gründe, weil es auch woanders Gas gibt, weil man woanders Gas möglicherweise billiger fördern kann, weil es woanders keine Terrorkrise gibt, weil woanders Staaten entwickelter sind und das technisch leichter ist. Und das machen sich die Mosambikaner selber nicht klar. Und die Frelimo hat immer gesagt, das Gas wird uns alle aus dem Elend heben. Das passiert aber nicht so. Und wir wissen am Beispiel von Ländern wie Kenia oder übrigens auch Marokko, die haben auch keine Rohstoffe hier, wo ich jetzt gerade sitze, dass man ein Land auch entwickeln kann, ohne Rohstoffe zu haben. Deutschland gehört übrigens auch dazu. Wir hatten auch wir haben auch kein Erdöl zu verkaufen gehabt und haben uns trotzdem nach dem Krieg noch entwickeln können. Also Bildung ist ein Instrument. Das, was du hast, nämlich reiche landwirtschaftliche Flächen in Mosambik, daraus kannst du was schaffen und schöpfen. Der Tourismus, das ist ein Nachbarland Südafrikas, kann weiterentwickelt werden. Das ist, wie gesagt, eines der tollsten Reiseländer, die ich kenne. Die Kitesurfer wissen das auf der Welt, die Wellenreiter wissen das und die Taucher wissen das. Das ist auch etwas. Und der nächste Punkt ist ja Energie. Südafrika ist ein Industriestaat, ist einer der großen Dreckschleudern des Kontinents, ungefähr auf dem Niveau wie Deutschland. Wir pulvern ungefähr so viel CO2 in die Welt wie Südafrika, weil die auf Kohle basiert, die Energieerzeugung dort. Und Mosambik mit seinen langen Stränden, mit seiner Wasserkraft, kann Südafrika helfen, von der Kohle loszukommen. Das ist auch ein Geschäftsmodell, über das man mal nachdenken könnte.
Okay, das klingt ja also so, als gäbe es ja durchaus Chancen für dieses Land. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist es dann also eine Mischung aus einer neuen politischen Strategie, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung aus reichen Staaten, und sich dann eben ein bisschen transformieren.
Ja, ich glaube, der Druck, der muss einfach kommen. Das Problem ist, dass die Welt ja immer divided ist. Also jetzt ist es ein französischer Konzern, der gerne das Gas fördern möchte in Cabo Delgado. Also drückt man in Europa alle Augen zu. Portugal, das sich ja zuständig fühlt für lusophone portugiesischsprachige Länder wie Mosambik, sagt natürlich, naja, die haben da eine Krise, dann machen wir doch mal eine EU-Militärmission unter Leitung der Portugiesen. Das ist meiner Ansicht nach großer Quatsch, weil wir ja gar nicht wissen, was mit diesen Militärs passiert. Womöglich werden die gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt mit dem Material und der Qualifikation, die sie mit unserer Hilfe erwerben. Also nicht mal wir Europäer sind uns ja eins, wie wir da umgehen mit so einem Regime. Und dann gibt es auch noch Russland, dann gibt es auch noch China. Mosambik steht diesen Ländern generell nah, weil das diejenigen waren, die sie gegen die Kolonialisten unterstützt haben. Das ist ja auch so, dass wenn man in dieses Land kommt, dann hast du ja mit lauter Leuten zu tun, die haben noch die Kolonialzeit mit den Portugiesen erlebt. Die nennen dich Patrão, was heißt das Patrão? Also praktisch Vater oder Boss oder so nennen sie dich. Also diese kolonialen Ansprechhaltungen sind noch da. Das ist alles noch präsent in der Bevölkerung, durchaus bewusst. Und man weiß, wer damals die Freunde waren. Und deswegen ist man heute nicht unbedingt an der Seite Westeuropas und Deutschlands, wenn es gegen Russland geht in der Ukraine-Frage. Wir sagen immer, wie kann das sein? Das ist doch völkerrechtswidrig. Und wieso hält Mosambik nicht stärker dagegen? Und die wollen ja auch nicht, dass die Südafrikaner da einmarschieren. Nein, aber sie haben historisch andere Bindungen. Und wir in Deutschland machen uns das nicht klar, dass diese Bindungen auch heute noch zählen. Also ja, es wird Druck von außen geben müssen, stärkeren meine ich. Man wird sich stärker einigen müssen, wie man mit Mosambik umgeht. Nicht so opportunistisch, nicht so aufs Gas schielend, nicht so das lusophone Hinterland bewahren, sondern vielleicht gemeinsam mal überlegen, wie kann man das demokratisieren und wirtschaftlich entwickeln. Das Potenzial ist da.
Dann vielleicht zum Abschluss, wenn wir jetzt nochmal dazu kommen, zu diesem sehr, sehr schönen Land mit dem netten Menschen, was du eingangs erwähnt hast. Was macht dich denn optimistisch, dass du vielleicht in einem Jahr oder die Leute, die diesen Podcast hören, in einem Jahr nach Mosambik reisen können und dort ein vielleicht halbwegs stabiles Land erleben, was sich in eine positive Richtung entwickelt?
Also die Terrorkrise im Norden, da bin ich nicht optimistisch, dass das so ohne weiteres zu lösen sein wird. Und ich glaube, die soziale Entwicklung trägt zu einer Perpetuierung der Krise bei. Die Leute, wenn sie nichts zu essen haben und keine Jobs, werden sie nicht zufriedener werden. Ein Protestpotenzial wird bleiben. Venancio Mondlane wird bleiben. Der muss sich jetzt politisch neu orientieren, weil die Partei, mit der er das Präsidentenamt angestrebt hat, ist entgegen seinem Rat ins Parlament eingezogen. Da gibt es also eine Spaltung und er wird möglicherweise bei der Renamo andocken, bei der alten Oppositionspartei, um diesen Apparat, der auch landesweit vorhanden ist, zu nutzen. Das wissen wir nicht, wie weit da noch weiter auf Protest und Demonstration gesetzt wird. Was wir hoffen können, ist, dass es nicht zu einem bewaffneten Widerstand kommen wird, wie es den ja früher von Seiten der Renamo gab. Auch noch vor etwa 10 Jahren gab es das, dass man im Zentrum des Landes, in der Provinz Sofala nicht reisen konnte, weil man Gefahr lief, da in die Schussbahn zu geraten. Also wir hoffen mal, dass das nicht passiert, dass der Daniel Chapo, der eigentlich einen ganz guten Ruf hat, von dem man bisher auch nicht weiß, ob er korrupt ist, auch wenn er einer korrupten Partei angehört, aber der war Gouverneur in Inhambane und war dort nicht schlecht beleumundet. Das darf ich mal so ungeschützt sagen. Ich habe ihn selber nicht kennengelernt, kenne aber Leute, die ihn kennen. Und sie sagen, das war jetzt keiner, der als erstes einen Gefallen für seinen Bruder erbeten hat oder an irgendwelchen Geschäften beteiligt war oder so. Der war immer ergebnisorientiert, sehr sachorientiert. Venancio Mondlane ist auch jemand, der aus der Forstwirtschaft kommt. Das sind eigentlich auch ziemlich bodenständige Leute. Gleichzeitig einen Vater hatte, der zur Frelimo-Elite gehörte, also auch political animal. Da gibt es familiäre Verbindungen, da gibt es alte politische Verbindungen, da gibt es die Tradition, dass man eben freundlich ist. Also wir wollen mal hoffen, dass diese Herrschaften vielleicht unter Druck von außen die Kurve kriegen und sich die Hand reichen und überlegen, wie man diese Krise so beilegen kann, dass zumindest das südliche Mosambik und auch das zentrale Mosambik nicht in einer Dauerkrise versinken. Der Terror im Norden ist nochmal ein anderes Kapitel.
Da sprechen wir dann mal bei einer anderen Folge vielleicht nochmal gesondert drüber. Aber dann hoffen wir erstmal, dass es sich politisch in die richtige Richtung entwickelt. Ganz lieben Dank, Stefan, für deine Zeit.
Ja, ich danke für dein Interesse und hoffe, dass du das ordentlich schneidest. Tschüss.
Das war Stefan Ehlert. Infos zu seiner Arbeit und der Lage in Mosambik findet ihr wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Und nun wollen wir noch etwas direkt ins Land schauen und die Beweggründe der Menschen für diese Proteste noch besser verstehen. Dafür habe ich mit dem Soziologen João Feijó aus der Hauptstadt Maputo gesprochen. Zur Einordnung, das Interview fand, genau wie das mit Stefan Ehlert, am 16. Januar statt. Und zuerst habe ich João gefragt, wie denn jetzt aktuell die Lage im Land ist.
Yeah, today is calm. Venancio Mondlane, the opposition leader, he returned to Mozambique. So he declared 3 days of protest. He explained that people should stay at home, not circulating. In fact, no one came to work in the city center. There were no public transports. Some youths tried to block and create roadblocks in the streets. They were brutally expelled by the police, who shot them. And yesterday, Chapo, the president, made his ceremony to become the new president. It was a private ceremony with a few hundreds of citizens, very carefully selected with invitation. So members of Frelimo Party, from the Youth Party, from the Youth League, from the Women's League, and so on, from the Political Bureau of Frelimo and Political Commission of Frelimo, journalists and some guests from other countries. And around that perimeter, people were protesting with all the brutality of the police, as it was recorded by some journalists, and it's being shared in WhatsApp videos. So today, everything came to normal again.
Also nochmal zur Einordnung, dieser Ton ist vom 16. Januar, aber tatsächlich hat sich inzwischen insgesamt die Lage in Mosambik etwas entspannt. Es gab zwar und gibt immer noch vereinzelt Proteste, aber insgesamt hat sich die Lage durchaus beruhigt. Trotzdem wollte ich von João jetzt nochmal wissen, wo genau denn im Land diese Proteste überhaupt stattgefunden haben und um welche Menschen es da geht.
Let's start to speak, what is the geography of protest? Mainly it's in the main cities. The biggest cities of Mozambique. It's also the spots of exploitation of mineral resources, so areas of penetration of extractive industry, heavy sands, coal, gas, and so on, places of capital-intensive investment, which means that do not have relations with the economic fabric, so it doesn't provide jobs, lack of local content, tax benefits do not provide development, and it has a lot of pressure on land, so this is another spot of protest.
Also, es geht vor allen Dingen um die großen Städte, um die wirtschaftlichen Zentren des Landes und die Orte, wo zum Beispiel Rohstoffe abgebaut werden, die Menschen in Mosambik aber bisher kaum profitieren. Und dann wollte ich von João noch wissen, was denn das jetzt genau für Menschen sind, die da auf die Straße gehen.
The majority of the population are, of course, young people. They can be artisanal miners, peasants being affected by resettlements, youth without jobs, demanding for jobs in their in these main projects. Also, workers from these projects demanding better working conditions, or comparing their working conditions with the conditions of other people who came from abroad or from the south of Mozambique, well paid with better working conditions. Also women who are protesting against the conditions of the youth, and also unemployed young people living in the informal sector. Surviving in the informal sector.
Der Unmut, der geht also durch breite Bevölkerungsschichten in Mosambik. Was erwarten diese Menschen denn jetzt vom neuen Präsidenten Chapo?
Well, population is not expecting nothing new because he comes from the same party, the ruling party. The Frelimo is ruling since independence, so for 49 years.
Aber es gibt ja durchaus Dinge, die sich in Mosambik ändern sollten und müssten. Zumindest hat João da einige Vorschläge.
Decentralization, departivization, strength of the rule of law, macroeconomical policies related with tax reforms, with decentralization of the state budgets, with these with the tax reforms, finance, collecting of taxes to finance the welfare state that he's promising.
João glaubt auch, dass es diese Reformen geben wird, aber eben eher kleine, die öffentlichkeitswirksam kommuniziert werden. An wirkliche Veränderungen glaubt er nicht und daher auch an weitere Proteste in der Zukunft.
Protests will be harder and harder because when you have a fertility rate of 5.6 children per woman and when you have this exponential growth of the population, it means that next decade, now we are 33 or 34 million, in 10 years it's going to be like 50 million or 45 million or something like that, with a poverty rate of 60%, even if they decrease from 60 to 50%. In 10 years, it's going to be 25 million of poor people. Even if you decrease the illiteracy rate from 50 to 40%, we will always talk about 20 million of Mozambicans without capacity to read or write. So this population are easy targets for populist leaders, violent leaders. They don't have nothing to lose.
Also, nicht sonderlich positive Aussichten von João Feijó. Gleichzeitig zeigen seine Einschätzungen aber ja, es muss etwas passieren. Und die Bevölkerung hat das zumindest in Teilen auch erkannt. So oder so ist hoffentlich klar, es lohnt sich sehr, weiter ein Auge auf die Entwicklung in Mosambik zu haben. Und da kann ich euch sehr den Koordinierungskreis Mosambik empfehlen. Ein Verein, der sich für Austausch zwischen Deutschland und Mosambik einsetzt. Sie haben mich auch bei dieser Folge unterstützt. Vielen Dank dafür. Infos zum Verein findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Schaut doch da gerne mal vorbei. In der nächsten Folge geht's dann in ein Nachbarland von Mosambik, und zwar nach Südafrika. Hört dann auch gerne wieder rein, empfehlt diesen Podcast und lasst gerne eine Bewertung und ein Abo in der Podcast-App eurer Wahl da. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Julian. Ciao.